ARD.
Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist, und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute: Wie beeinflusst Krieg unser Klima? Neulich stehe ich an der Tankstelle. Der Sprit ist knapp 20 Cent teurer als einen Tag vorher. Und wahrscheinlich hat das mit dem Angriff der USA auf den Iran zu tun. Und plötzlich geht's in meinem Kopf drunter und drüber. Ich denke an Benzin, sehe die Dieselrauchfahnen von Panzerkolonnen vor mir, frage mich, wie viel wohl so ein Kampfflugzeug, komischer Gedanke, auf 100 Kilometer verbraucht und wie viel Sprit so ein B-2-Tarnkappenbomber von Florida bis in den Iran braucht. So blöde Gedanken gehen mir durch die Birne. Und gleichzeitig überlege ich mir, bist du eigentlich Mischugge? Du fährst mit dem Fahrrad zur Arbeit, hast eine PV-Anlage auf dem Dach und ein paar tausend Kilometer weiter starten seit mehreren Jahren im Minutentakt die Kampfjets und Panzerkolonnen rollen über die Straßen. Und plötzlich steht die große Frage in meinem Kopf, was kosten Kriege eigentlich? Nicht in Dollar, nicht in Menschenleben, sondern in CO2.
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
Ich muss jetzt gleich meine Warnung aussprechen. Das, was jetzt folgt, könnte auf zarte Seelen echt verstörend wirken. Mich als Fahrradfahrer, der eine PV-Anlage hat, aber auch einen Multivan fährt, selbst mich lässt diese Folge ziemlich ratlos zurück. Denn während ich das erzähle, weiß ich ja schon, wohin die Reise geht. Schön wird das nicht, was jetzt kommt. Irgendwo auf diesem Planeten ist ja immer Krieg. Aber selbst wenn die Armeen nicht auf den Schlachtfeldern kämpfen, ist das Militär beim Ausstoß von Treibhausgasen ganz weit vorn. 5,5% aller Treibhausgasemissionen stammen vom Militär. Und wäre das Militär ein Land, dann wäre es weltweit auf Platz 4, hinter China, den USA und Indien. Falls man der Zahl 5,5% trauen darf.
Das ist eine Schätzung, da es bisher keine offiziellen Angaben gibt, weil das Militär aus den Klimaverhandlungen ausgenommen wurde und damit auch die Berichterstattungspflicht nicht gegeben ist, sodass es da keine offiziellen Angaben gibt, es sei denn, einzelne Staaten tun das, wie die USA etwa für das Pentagon.
Das ist Professor Jürgen Schäffran von der Uni Hamburg. Der leitet die Forschungsgruppe Klimawandel und Sicherheit. Der sagt, bei den geschätzten 5,5%, da ist alles dabei. Ausrüstung, Munition, Treibstoff, Militärbasen, Verpflegung, Logistik, Krankenhäuser, alles. Wenn man bedenkt, dass ein Land wie Deutschland für ca. 2% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist, dann ist das schon eine Hausnummer. Dann bläst das Militär weltweit etwa dreimal so viel in die Atmosphäre wie Deutschland. Und jetzt kommen Zahlen zum Staunen. Nee, mehr zum schlechte Laune kriegen, zum Verzweifeln. Zumindest habe ich mit offenem Mund da gesessen. Wisst ihr, wie viel Sprit ein Leopard 2 Panzer auf 100 Kilometer verbraucht? Im Gelände, also im Extremfall, bis zu 1000 Liter Diesel. Der Typhoon Eurofighter bis zu 6000 Liter Kerosin pro Stunde. Über 10 Tonnen CO2. Und jetzt könnt ihr sagen, was, das hat der Möbius nicht gewusst? Nee, darüber habe ich mir vorher so konkret noch nie Gedanken gemacht. Das habe ich mir nie so bewusst gemacht. Was mich schwer beeindruckt hat, sind dann die Vergleichsebenen, die man ziehen kann. So ein Kampfjet bläst in einer Stunde, in einer einzigen Stunde so viel CO2 in die Luft, wie ich in einem ganzen Jahr CO2 verursache. Inklusive Urlaubsflüge und Fahrten mit meinem Bus. Als ich das zu Hause erzähle, schaut mich meine Frau mit offenem Mund an und sagt, was bitteschön soll dieser Quatsch hier, den wir veranstalten mit dem Mülltrennen, dem Fahrradfahren unserer PV-Anlage und Gang raus vor der Ampel. Naja, Kriegsmaschinen sind eben nicht zum Benzinsparen gemacht. Die sind Treibstofffresser, Treibstoffvernichter. Die müssen stark und mächtig und schnell sein. Im Zweifel stärker, mächtiger und schneller als das Gerät der anderen.
Aus staatlicher Sicht gibt es ja die Logik, dass nichts wichtiger ist als die militärische Sicherheit. Das geht sozusagen über alles. Und das übertrifft dann eben auch wirtschaftliche Ziele und Umweltziele, die dabei nur am Rande eine Rolle spielen.
Und diese Maschinen, diese Kriegs- oder sagen wir auch Verteidigungsmaschinen, verbrauchen auch in Friedenszeiten viel Treibstoff. Die Soldaten müssen ja üben. Es gibt Manöver. Auch in Friedenszeiten fahren Panzer, fliegen Kampfjets und wird Stahl für Munition und Granaten gegossen. Aber wenn Krieg ist, dann nimmt das noch mal ganz andere Dimensionen an. Dann rollen täglich Panzer, dann werden täglich Angriffswellen geflogen. Hubschrauber, Kampfjets, große Bomber. Dann braucht man richtig Nachschub an Munition, Granaten und Bomben. Im Ukraine-Krieg führt man erstmals sowas wie eine CO2-Bilanz.
Das ist der erste Krieg, bei dem das während des Krieges systematisch passiert. Man kann das nachträglich auch für andere Kriege machen. Und für die Ukraine wird geschätzt, dass durch die militärischen Einsätze in den ersten 3 Jahren 230 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt werden. Ja, man kann das mit dem Jahresverbrauch eines gesamten westlichen Landes vergleichen.
Wohlgemerkt, zusätzlich zu dem, was Militär in Friedenszeiten freisetzt. Dieselfahren von Panzerkolonnen, feuernde Kanonen, Explosionen. Das alles hinterlässt nicht nur Tote, verwüstete Landstriche, zerstörte Städte, sondern schreibt sich auch unsichtbar in die Atmosphäre ein. Aber Kampfhandlungen, Explosionen, das, woran wir denken, wenn wir an Krieg denken, sind nur ein Teil der CO2-Bilanz. Viel, viel schwerer schlägt der Wiederaufbau ins Klimakonto.
Und ich denke mal, damit wird der Schaden des militärischen Sektors noch mal deutlich erhöht gegenüber den direkten Kriegsfolgen. Eine Tonne Zement entspricht vielleicht 0,5 bis 0,9 Tonnen CO2 in der Produktion. Eine Tonne Stahl vielleicht das Doppelte. Also wenn ein Gebäude von 100 Tonnen zerstört wird, werden auch 100 Tonnen CO2 praktisch freigesetzt, wenn man das wieder aufbauen will. Also der allergrößte Anteil mit großem Abstand ist der Wiederaufbau.
Da habe ich sofort die Bilder vom Gazastreifen im Kopf, der nächste Konflikt. Dort liegt ja alles in Schutt und Asche. Könnt ihr euch vorstellen, was man da für Stahl und Zement braucht, damit dort mal wieder Menschen leben können?
Im Gazastreifen wurden vielleicht über die Hälfte der Gebäude zerstört, weil da systematisch die Infrastruktur zerstört wurde. Da wird geschätzt, dass es in 60 Tagen 30 Millionen Tonnen schon gewesen sind.
Wälder verbrennen, werden entlaubt, Nahrungsmittel werden vernichtet, Staudämme gesprengt, Wasser vergiftet, Pipelines gesprengt, Atomkraftwerke angegriffen. Neben CO2 werden viele andere Gifte freigesetzt, werden Tiere, Pflanzen und Bodenlebewesen vernichtet. All das hat auch Einfluss auf den CO2-Kreislauf unseres Planeten.
Krieg hat immer die Tendenz, bis zum Äußersten zu gehen. Bis zum totalen Krieg, der Begriff, der durch Goebbels im Zweiten Weltkrieg geprägt wurde, alles in den Krieg einzubeziehen, bis zum eigenen Untergang, den man da einkalkuliert, oder den Untergang der gegnerischen Seite.
Und auch jetzt sind wir noch lange nicht am Ende. Diese Konflikte heizen unsere Atmosphäre nicht nur bis zu irgendwelchen Friedensverhandlungen auf und dann ist Feierabend. Die wirken nicht nur durch den Wiederaufbau richtig nach. Kriege zerstören auch Vertrauen. Allein bei uns warten 100 Milliarden Sondervermögen, um neue Kampfjets, Panzer, Flugabwehrsysteme zu bauen oder in Auftrag zu geben. Die NATO-Staaten wollen 5% ihres Bruttoinlandsprodukts in Rüstung stecken. Für Deutschland wäre das mehr als eine Verdopplung. Nicht nur in Russland glühen also die Drehmaschinen und Hochöfen für die Panzer- und Granatenproduktion.
Aber vielleicht sieht die folgenschwerste Auswirkung des Militärs und der Gewaltkonflikte, dass die Kooperation in der Klimapolitik auch nicht mehr gut funktioniert. Ja? Also da sind immer noch die allermeisten Emissionseinsparungen zu holen. Ein friedliches, kooperatives Verhältnis untereinander hinzubekommen, ist mindestens genauso wichtig, wie die Emissionen beim Militär direkt einzusparen.
Wahrscheinlich der entscheidende Gedanke. Konflikte kosten immer Kraft. Und damit auch Energie. Das wissen wir nicht nur vom Militär, auch aus Familie und von Freundschaften. Friede, Freude, Eierkuchen, das bringt Entspannung. Das macht Zusammenarbeit und Kooperation möglich. Das spart Energie, vermeidet sinnlosen und unnötigen Aufwand und damit auch CO2. Herr Schäffran, was soll ich jetzt meiner Frau sagen? Ist das alles Quatsch mit Soße, was wir hier machen? Mit Fahrradfahren, PV-Anlage und so? Wenn man das mit den Panzern, den Düsenjägern und dem Krieg im Hinterkopf hat?
Ja, es ist schwierig, die Leute zu überzeugen, ihr Leben einzuschränken für den Klimaschutz, während an anderer Stelle die Emissionen nur so zum Fenster herausgeschmissen werden. Also ich denke eher, dass die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit, zu mehr Klimaschutz auch eine friedensfördernde Maßnahme ist. Denn ich glaube, was wir zurzeit erleben, man kann es sagen, ist das letzte Gefecht des fossilen Kapitalismus. Und je mehr die fossile Energie in die Krise geraten, umso mehr wehrt sich dieses alte System bis hin zu Kriegen. Und wenn man diese fossilen Energieträger ersetzt, fallen auch viele Konfliktgründe weg. Nicht alle natürlich, aber viele.
Hat es euch gefallen? Gibt es vielleicht sogar was zu meckern oder vielleicht sogar eine neue Idee für ein neues Thema? Schreibt an großefragen@mdr.de. Die Adresse steht auch unten in der Podcast-Beschreibung.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.
So, das war's mit den großen Fragen. Zumindest bis zum 10. September. Wir machen eine Sommerpause. Und zwar nur für euch. Nicht, weil wir uns in die Hängematte legen wollen. In der Zeit produzieren wir nämlich neue Folgen. Weil dann gibt's die großen Fragen nicht mehr nur alle 14 Tage, sondern wöchentlich. Und ich hole mir dazu eine Kollegin mit an Bord, an meine Seite. Und die Details gibt's demnächst. Genau hier in diesem Theater.